wenn ich in die USA schaue, so wo wir uns halt auch viel inspirieren lassen, was moderne Lernmethoden angeht, und da kann man natürlich vieles auch kritisch sehen, aber eine Sache, glaube ich, die halt richtig gut machen, ist halt dieses stärkenbasierte Coaching, ne? Und zu sehen, so, das ist eine Investition in meine eigene Leistungsfähigkeit, in meine eigenen Ressourcen und auch, dass ich einfach gesund bleibe als Führungskraft. Ich muss ja auch diesen psychologischen Raum irgendwo haben, ne? Für Resonanz und Austausch. Und in Deutschland habe ich manchmal das Gefühl, ist Coaching fast problembehaftet.
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali
und Annika. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein ganz herzliches Willkommen zu einer nächsten Folge von HR ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast. Heute wie immer mit mir und mit Anjali und auch nochmal mit einem Gast, und zwar mit Marius Hepp von Junto. Liebe Anjali, ich freue mich sehr auf das Interview gleich. Kennst du den Marius denn schon?
Nee, aber ich finde immer beim Thema Führungskräfte, ich bin immer so hin und her gerissen, haben wir ja auch irgendwie in den letzten Folgen schon ganz oft besprochen, weil auf der einen Seite finde ich, du darfst es nicht zu sehr aus der Hand geben, weil das deine Führungskräfte sind, weil wir wissen alle, Kultur macht nicht HR alleine. Auf der anderen Seite ist es so wichtig, dass du ja Expertinnen brauchst. Also du kannst ja nicht mich dahinstellen, also mich schon, aber ich finde ja gerade HR sollte nicht die Führungskräftetrainings machen, zum einen, weil sie selber mitmachen sollten und weil man da wirklich, also da kannst du ja nicht zu gute Leute aussuchen.
Absolut. Und dann vielleicht mal zum Hintergrund, warum sprechen wir heute mit Marius dazu? Marius ist Founder und Geschäftsführer von Junto. Junto ist ein Unternehmen, das Führungskräftetrainings anbietet und das in einem Medienmix, also zwischen Plattformen, In-Person-Trainings, alles mit dabei. Nichtsdestotrotz zeichnen die sich darüber aus, dass eben auch ein ganz großer Anteil der Trainings digital stattfindet. Marius hat, und das finde ich so spannend, keinen klassischen HR-Hintergrund. Marius kommt eher aus der Gründer- und Investment-Ecke, würde ich jetzt mal so sagen, und bringt aber eine riesengroße Passion mit, was das Thema Führung, Führungskräfteentwicklung, Mitarbeiterentwicklung angeht, und hat vor einigen Jahren bei sich selber eine Lücke entdeckt, als er das erste Mal in Führung gegangen ist und gesagt hat, so, boah, was gerade so an Führungstrainings angeboten wird, entspricht eigentlich so gar nicht dem, was ich mir jetzt vorstellen würde und worauf ich jetzt gerade mit meinem Hintergrund so Bock habe. Anstelle nur für sich zu suchen, hat er sich dann entschieden zu sagen, vielleicht ist das ja eine Marktlücke, vielleicht sollte ich in die Richtung ja mal was gründen. Und so ist er auf Junto gekommen. Marius interviewt jeden einzelnen Trainer, Trainerin, die im Junto-Netzwerk sind, selbst. Das heißt, er spricht auch einfach mit ganz vielen Trainer, Trainerinnen über die Zeit und sieht ja natürlich messbare Ergebnisse zum Thema Führungskräftetraining in sehr unterschiedlichen Umfeldern.
Na dann, nach der Intro bin ich gespannt. Komm, wir hören mal rein.
Lieber Marius, ich freue mich wahnsinnig, dich heute bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Und bevor ich jetzt zu viel schon über dich vorwegnehme, würde ich einmal mit Bitte um eine Intro an dich übergeben und sag nochmal ein ganz herzliches Willkommen.
Ja, herzlichen Dank, liebe Annika. Ich freue mich sehr, bei euch und bei dir sein zu dürfen. Ich bin Marius, ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Junto, und Junto ist ja ein spezialisierter Anbieter für Führungskräfte, Entwicklungsprogramme. Unsere Klienten sind mittlerweile Firmen vor allem aus dem Mittelstand, Konzernumfeld, und wir helfen denen letztendlich moderne Führungsprogramme aufzubauen. Ich glaube, eine Besonderheit ist so mein eigener unternehmerischer Hintergrund. Also ähnlich wie du komme ich aus dem Business, und das glaube ich ein Vorteil, weil so die ganzen Trainings von uns eben voll fokussiert sind auf das, was wirklich im Alltag relevant ist, praktisch relevant ist. Und um dir ein Beispiel zu geben, also die ganzen Trainer, Trainerinnen, die bei uns sind, sind alles natürlich Executive Coaches selbst, ne? Aber ich glaube, was uns ausmacht, ist, dass sie eben alle auch selber Leadership-Erfahrungen aus Top-Rollen mitbringen. Ne? Wir haben irgendwie Trainer, der eine war der CFO, als Siemens in Indien an die Börse gegangen ist, kann darüber irgendwie Stories erzählen. Wir haben den Chief Marketing Officer von dem Geschäftskundenbereich von der Telekom irgendwie als Trainer dabei, die ehemalige globale Trainingschefin von der SAP. Also es sind alles Leute, die selber halt große Teams aufgebaut haben, geben das Wissen mit Junto weiter.
Ja, super spannend. Und sag mal zu deinem Werdegang. Du sagtest gerade, du kommst aus dem Business. Ich würde noch weiter gehen als aus dem klassischen Business. Du hast ja einen klassischen Investment-Hintergrund eigentlich, richtig?
Ja, also vor allem bin ich eigentlich immer Unternehmer gewesen. Also das, was ich an Investments mal nebenher gemacht habe, ist eher privater Natur oder dass ich mal irgendwie bei VCs, mit denen wir gearbeitet haben, als Scout unterstützt habe. Aber eigentlich so bin ich Gründer durch und durch. Also ich habe wirklich meine erste Firma gestartet. Da war ich 17. Wir mussten noch so beim Vormundschaftsgericht gemeinsam ankommen, um das Gewerbe überhaupt anmelden zu dürfen. Und jetzt quasi 15 Jahre später mal ein paar Teams aufgebaut, auch wieder abgebaut, wieder aufgebaut. So war das eigentlich auch das, was mich zu Junto später geführt hat, ne? So aus dem eigenen Schmerz heraus, mit Mitte 20, Führungskraft, 30 Leute irgendwie im Team und irgendwie noch gar nicht so richtig gewusst, so was brauche ich eigentlich, um aus dieser Unternehmerrolle auch in so eine Leaderrolle zu wechseln. Und ich habe mir damals alles Mögliche an Coachings und Trainings angeschaut und irgendwie war nichts dabei, was mich so richtig abgeholt hat. Und ja, deshalb haben wir 2022 damals gesagt, okay, jetzt bauen wir es selbst und versuchen es besser zu machen.
Da bist du auch schon direkt quasi im ersten Punkt mit drin, weil ich finde die Geschichten gerade im Hinblick auf Quereinstiege oder Gründungen immer besonders spannend, wo ich sage, das Thema liegt jetzt nicht so voll auf der Hand. Und du hast es ja jetzt gerade schon geteilt, dass du dich selber mit dem Thema Führung für dich oder für deine Teams auseinandergesetzt hast. Aber hattest du so diesen einen Punkt, wie du auf die Gründung von Junto gekommen bist, an dem du gesagt hast, boah, das Thema Führungskräfteentwicklung muss mal ganz zwingend neu gedacht und aus so dieser angestaubten Ecke rausgeholt werden?
Ja, also ich nenne jetzt keine Namen, aber ich habe natürlich dann auch am ein oder anderen Programm mal teilgenommen, was es so draußen auf dem Markt gab. Und ich meine, du kennst natürlich auch so diese klassischen Zwei-Tage-Seminare. Wir fahren irgendwo hin, es wird laut getrommelt, alle fahren irgendwie ganz motiviert wieder zurück. Und so ein, zwei Wochen später gucken sich alle nochmal in die Augen und irgendwie geändert hat sich nichts. Und sowas habe ich selber dann auch mal mitgemacht und da auch mal mein Team dann damals hingeschleppt. Und dieser eine Moment so dann, weiß gar nicht, so eineinhalb Jahre später oder so, nachdem ich meine erste Firma damals verkauft hatte und dann nochmal so ein bisschen Zeit hatte zu reflektieren, so hey, wo will ich jetzt wirklich eigentlich das nächste Jahrzehnt mal als Gründer verbringen, auf welchem Thema, ne, war, dass mich das halt wieder eingeholt hat, die Erfahrung. Und ich so dachte, ey, es muss doch irgendwie einen schlaueren Weg geben, als wie vor 100 Jahren auch, irgendwie 30 Leute zusammen in so ein Klassenzimmer zu setzen, denen irgendwie was zu erzählen, was theoretisch gut funktioniert und sie damit dann in der Praxis alleine zu lassen. Ne? Das wäre doch irgendwie viel geiler, wenn wir wie ein Sportler auch vielleicht von Leuten lernen, die irgendwie, ne, Top-Coaches, die selber in dem Bereich natürlich auch eine gewisse Expertise irgendwie mitbringen. Wenn wir irgendwie zusammenkommen, wie im Trainingslager sozusagen, uns untereinander austauschen und gemeinsam besser machen. Und als dann die Chance da war, irgendwie selber nochmal was aufzusetzen und so das richtige Team auch zusammenkam, haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir es probieren. Und sehr, sehr schnell da mal so einen ersten Prototypen entwickelt für Entwicklungsprogramm damals noch im Startup- und Scale-Up-Umfeld. Und als das sehr gut funktioniert hat, uns später die Frage gestellt, so hey, können wir das nicht irgendwie für die großen Firmen da draußen auch?
Ich finde es einen total coolen Werdegang und total schön, dass du in diesem Thema mit der Gründungshistorie, die du hast, nicht gesagt hast, so oh, Führungskräftetrainings, das ist halt blöd, das ist halt ein bisschen verstaubt, da muss man durch, sondern dir gesagt hast, wie genau kann man das eigentlich besser gestalten und wie kann ich aus meinen Erfahrungen lernen und sagen, wie kann ich das eigentlich besser aufbauen? Da wir jetzt sagen, gute Führungskräfteentwicklung, was genau bedeutet das eigentlich für dich? Was macht gute Führungskräfteentwicklung für dich aus?
Ja, ich glaube, es ist dieser eine Schritt weiter dann, ne? So ganz viel Wissen im Internet steht uns ja zur Verfügung. Also was ist es nicht? Gute Führungskräfteentwicklung, reine Wissensvermittlung, weil der ganze Kram ist ja online, den kann ich mir natürlich auch selber reinziehen. Ich glaube, was ist es dann, ist all das, was du dir eben nicht selber einfach beibringen kannst. Also halt super praktische Inhalte auf die Bedürfnisse der Zielgruppe abgestimmt. Also wo ich mich frage, was brauchen meine Führungskräfte überhaupt unternehmerisch, um die Firma nach vorne zu bringen? Dann eine ganz hohe Praxisorientierung, also Referenten oder Trainer, Trainerinnen dabei zu haben, die eben selber am besten das schon erlebt haben, was ich den Leuten mitgeben will. Und vor allem ganz viel, wir nennen das ja soziales Lernen, was in den Alltag integriert ist. Also wo ich nicht alleine mir einfach nur einen Kurs anschaue, sondern als Führungsteam. Ich muss ja auch vernetzt später arbeiten, gemeinsam in die Reflexion gehen, mich austauschen, was probiert, funktioniert bei euch, was habt ihr schon probiert vielleicht, und dann nicht einmalig alle für ein Wochenende in ein schönes Seminarhotel fahren, sondern wirklich über mehrere Wochen und Monate systematisiert, begleitet, immer wieder in kleinen Häppchen im Alltag, die ich auch verdauen und anwenden kann, zusammenkommen. So sieht für mich eigentlich diese neue Welt von Führungskräfteentwicklung aus, als Teil des Alltags und nicht separiert davon.
Absolut. Und ich musste gerade an vielen Stellen schon schmunzeln, wo ich immer sage, zwei geballte Tage, wo du dir nur theoretische Modelle irgendwie reinknallst, dass das jetzt nicht so die effektivste Lernmethode ist, aber trotzdem findet man das ja noch immer und immer wieder in der Praxis. Und du hast schon einen Kernteil, was gute Führungskräfteentwicklung ausmacht, gerade genannt. Und zwar sagtest du, dass wir kleine Impulse und Themen kontinuierlich im Team besprechen sollten, um diese dann im Alltag anzuwenden. Aus meiner Perspektive scheitern viele Führungsprogramme daran, dass das Gelernte nicht im Alltag angewendet werden kann. Siehst du das ähnlich?
Ich sehe das genau gleich. Und ich glaube, viel wichtiger auch als die genaue Zahl jetzt oder Statistik ist vielleicht auch nochmal so ein Level rauszuzoomen. Was wollen wir mit diesen Programmen denn eigentlich erreichen? Es geht ja auch nicht nur darum, den Leuten irgendwie ein cooles Angebot zu machen und Retention zu stärken. Na klar, wenn wir in unsere Talente investieren so und die haben halt Bock auf Weiterbildung, bleiben die auch länger. Aber wir wollen ja auch unternehmerischen Ziel erreichen. Ne? Und ich glaube, dafür ist diese Alltagsorientierung auch ganz wichtig. Also ich muss mich ja als CEO in Tandem mit meinem CHO eigentlich fragen, so, wo soll die Firma eigentlich hin? Ne? Will ich irgendwie KI-Transformation machen, so will ich irgendwie Talent-Pipeline aufbauen, so und die nächste Generation als an Führungskräften aufbauen, so egal was es ist, ich brauche erstmal ein Ziel. Und dann kann ich auch rückwärts rechnen, so wie sieht diese Begleitung im Alltag aus, ne, weil das ja individuell auch darauf angepasst werden muss. Und um dir vielleicht ein Beispiel zu geben, wie das ganz konkret in der Praxis sein kann für einen großen Medizintechnikhersteller, der gerade auch an die Börse gegangen ist, langjähriger Partner von uns, so entwickeln wir die nächste Generation an Leadership-Talenten und die kommen halt nicht zusammen nur für irgendwie 2 Tage Seminar, sondern wir begleiten die wirklich systematisch über einen Zeitraum von 16 Wochen so und eben auch nicht nur mit Frontalbeschallung, sondern der Fokus liegt wirklich drauf, dass die ein internes Netzwerk dann bauen, innerhalb der Firma sich vernetzen, untereinander, aber ganz wichtig auch mit dem C-Level, ne? Die das Ganze mittragen und Sponsoren und quasi dadurch wirklich immer wieder ein Reflexionsraum auch entsteht, wo ich halt meine Woche dann nach dem Impuls für mich nochmal zusammenkommen kann und sagen, hey, Folgendes wollte ich ausprobieren in meiner Führung. Hat das eigentlich geklappt? Ne? Und wenn nicht, was mache ich nächstes Mal anders? Und da vielleicht wieder die Sportsanalogie von vorhin. Wir würden ja auch nie von einem Bundesliga-Team oder irgendwie einer Marathonläuferin erwarten, so dass die in 2 Tagen von 0 auf 100 kommt. Ne? Sondern die setzen ja auch immer wieder neue Trainingsmethoden ein, so gucken, okay, hat das funktioniert, haben wir das Spiel gewonnen, verloren, was haben wir gut, schlecht gemacht und adjustieren entsprechend. Und ich glaube, so muss halt auch das Lernen gedacht werden.
Wo mir diese Analogie zum Thema Leistungssport auch immer wieder unterkommt, ist beim Thema Coaching. Ich immer sage, jeder Leistungssportler, jede Leistungssportlerin hat Trainer, Trainerin oder Coach. Und als Führungskraft, gerade wenn Leute ins Senior Management kommen, ich habe immer noch das Gefühl, ist das eher so eine totale Seltenheit, dass die Person sagt, ich gönne mir jetzt mal Coaching. Aber ab einem gewissen Level kann man ja auch sagen, dass Führungsverantwortung vergleichbar wäre mit Leistungssport. Und warum denkt man diesen Ansatz da eigentlich nicht so? Und von 0 auf 100 nach 2 Tagen finde ich einen wahnsinnig guten Vergleich. der einem auch nochmal die Augen öffnet, dass man sagt, das ist ja total absurd, dass man verlangt, den schickt die Person 2 Tage ins Training und danach läuft alles.
Bei dem Stichwort Coaching ist auch eine Frage der Mentalität, ne? Oder Perspektive. Wie gucke ich da drauf? Also wenn ich in die USA schaue, so wo wir uns halt auch viel inspirieren lassen, was moderne Lernmethoden angeht, und da kann man natürlich vieles auch kritisch sehen, aber eine Sache, glaube ich, die halt richtig gut machen, ist halt dieses stärkenbasierte Coaching, ne? Und zu sehen, so, das ist eine Investition in meine eigene Leistungsfähigkeit, in meine eigenen Ressourcen und auch, dass ich einfach gesund bleibe als Führungskraft. Ich muss ja auch diesen psychologischen Raum irgendwo haben, ne? Für Resonanz und Austausch. Und in Deutschland habe ich manchmal das Gefühl, ist Coaching fast problembehaftet. Also so, das ist ja ein Riesengeschenk, was ich bekomme und kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von, hey, ich investiere hier in mich. Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz spannender Mentalitätswechsel und nochmal so rausgezoomt, was wir halt mit Junto auch versuchen, so wie können wir die Programme halt so geil machen, dass das für die Leute wirklich ein Geschenk und eine Ressource ist und nicht irgendwie, oh, ich habe jetzt was falsch gemacht und jetzt muss ich irgendwie Führung lernen. Sondern
es haben sich genug Leute beschwert über dich und jetzt musst du uns Führung
lernen. Genau, jetzt muss ich auf die Strafbank, ja.
Nee, ich finde dieses Thema stärkenbasiertes Coaching, das ist auch eins, was, finde ich, in Deutschland viel zu kurz kommt. Wir werden auch dazu tatsächlich nochmal eine Deep Dive-Folge bei uns in diesem Podcast machen. Ich finde stärkenbasiertes Coaching einfach total wichtig, weil das bedeutet ja nicht, ich ignoriere meine Schwächen an dieser Stelle weg und sage, ist mir total egal und daran muss ich jetzt nie wieder arbeiten. Aber man wird ja nur exzellent auf den Themen, die man in gewisser Weise schon gut kann und die man auch gerne macht und dann einfach mit wahnsinniger Disziplin weiterverfolgt und an denen arbeitet. Es ist total oft, dass ich mit Führungskräften darüber spreche, was Entwicklungsthemen sind. Und das Erste, was sie mir nennen, sind die unfassbaren Schwächen. Ist jetzt wahrscheinlich total kontrovers, dieses Beispiel. Aber nehmen wir jetzt mal als Beispiel Elon Musk. Natürlich ist es eine super kontrovers diskutierte Person und ich finde jetzt auch nicht alles gut, was der so tut. Aber so qua Standards, wirtschaftlich-kapitalistischen Standards in der westlichen Welt, kann man sagen, dieser Mensch hat einen gewissen unternehmerischen Erfolg erlangt. Und ich sag mal, glaubt ihr, Elon Musk steht jeden Morgen vorm Spiegel und erzählt sich selber, worin er so unfassbar schlecht ist und versucht, auf diese Themen halt irgendwie reinzubügeln? Oder versucht eine Person zu sagen, was sind meine absoluten Stärken und wie kann ich dafür sorgen, auf diesen Stärken absolut das Maximum rauszuholen, was ich kann? Und das, finde ich, macht US im Training einfach viel, viel besser als wir.
100%. Aber wenn du Elon Musk in den Ring wirfst, muss ich halt auch sagen, manchmal würde ich mir wünschen, der Tag dieser Aufnahme ist der Tag, wo er gerade sein 1 Billion Euro Vergütungspaket durchgeboxt hat und das halt als ein Typ, der natürlich, glaube ich, seiner Verantwortung gesamtgesellschaftlich nicht gerecht wird. Und
nee.
Ich glaube, das ist halt auch ganz wichtig, wenn wir uns Führung angucken, ne, dass wir schon auch nochmal die Frage stellen, so, hey, wir sind eigentlich die nächste Generation von Führungskraft, die wir entwickeln wollen. Was sind die Vorbilder, die wir schaffen, und ich weiß, dass du ihn aus einem ganz anderen Kontext genannt hast, aber mir ist das einfach wichtig zu betonen, so dass Stärkenorientierung, glaube ich, ja, aber gepaart mit, was für mich halt ganz wichtig ist, einer gesunden Reflexionsfähigkeit. Also dass ich trotzdem irgendwie kritisch bin und nochmal aufnehmen kann, ne, so wenn jemand was anders sieht als ich. Und wenn er das schaffen würde, ne, stell dir vor, dieses Talent wirklich für das Bessere der Erde eingesetzt, wie genial könnte das sein und wie sieht die Realität aus? Ne?
Stellt euch vor, er würde jetzt an dieser Schwäche arbeiten. Also ne, Marius und ich sagen jetzt nicht, werdet wie Elon Musk und schaut nur auf eure Stärken. Aber ich finde dieses Beispiel, das so polarisierend ist, es bringt einfach Leuten einfach mal wie so ein Hammer vor den Kopf zu sagen, okay, stimmt. Ich muss mich mehr auf meine Stärken fokussieren, aber genau das, was du sagst, gute Führungskräfte heutzutage, finde ich, bringen on top, egal in welchem Berufsstand man schaut, finde ich immer 3 Dinge noch mit. Das ist Reflexionsfähigkeit und eine gewisse geistige Flexibilität. Es ist Empathie und so eine gewisse Humbleness. Also einfach zu wissen, worin bin ich nicht gut, wo sind andere besser, wo hole ich mir wo den Input, und nicht diese Arroganz, ich stehe über allen und ich stehe über den Dingen.
gibt es ja auch spannende Forschung zu, vielleicht weil das jetzt so ein bisschen eine Tangente ist, nur genannt am Rande und kann man ja vielleicht nochmal verlinken irgendwie, für die das interessiert. Level 4 Leadership, eine große Studie, die tatsächlich diese Korrelation zeigt von Humbleness zu Unternehmensperformance auch. Also dass nicht die Lautesten tatsächlich diejenigen sind, die am Ende die erfolgreichsten Firmen führen, sondern wenn man das selbst ganz kapitalistisch in Anführungszeichen mal an Markterfolg misst, sind es häufig diejenigen Führungskräfte, die sich zurücknehmen und ihr eigenes Ego parken und das Wohl des Unternehmens und des Teams in den Vordergrund stellen. Und ich glaube, das ist das, was ich mir von Elon Musk wünschen würde. Und hier ist meine heiße Wette in 10 Jahren, um das Thema noch abzuschließen, wenn sein Vergütungspaket zum Ende kommen wird. Tesla wäre mehr wert und die Welt wäre ein besserer Platz, wenn er es schaffen würde, seine Talente zu paaren mit der Humbleness, die du genannt hast. Das ist das, was ich mir wünsche. Das
glaube ich definitiv auch. Ich würde jetzt noch einmal kurz abschließend, wir sind ja jetzt von dem einen aufs andere Thema gekommen, schon sehr, sehr stark in, was wünschen wir uns eigentlich bei Führungskräften, stärkenbasiertes Coaching. Wir haben am Anfang mal darüber gesprochen, was genau lässt Trainingsprogramme eigentlich im Alltag scheitern. Und da würde ich sagen, sind es ganz klassisch auch als erstes Takeaway, nämlich woran scheitern eigentlich Führungskräfteprogramme in der Praxis? Da nehme ich Nummer 1 von dir mit, Marius, fehlender Bezug zur Unternehmensstrategie. Also Training ist jetzt kein Selbstzweck, auch nicht für unsere Führungskräfte, sondern es verfolgt ein größeres Ziel, und dann mangelnder Praxisbezug und zu sagen, wie kann ich eigentlich dafür sorgen, in der Praxis möglichst gute Learning Nuggets, Reflexionsmöglichkeiten zu schaffen, Austausch und Leute wirklich dafür zu ermutigen, diese Themen auch immer wieder anzugehen und auszuprobieren.
Ja, und vielleicht ein letztes hinzugefügt, also plus 1, klare Unternehmensstrategie und darauf einzahlend, plus 2 auf die Praxisrelevanz und die Integration in den Alltag, den sozialen Austausch. Und am Ende das Letzte und ganz, ganz Wichtige aber, glaube ich, ist, dass wir das Programm dann auch gut nach Hause bringen. Also ich glaube, viele sehen so ein Führungskräfteentwicklungsprogramm wie ein Produkt, was irgendwann fertig ist und was einfach ausgerollt wird. Und ich glaube, das Gegenteil ist der Fall, sondern wie jedes andere moderne Softwareprodukt auch, ist so ein Programm ein organisches und lebt vom Feedback der Zielgruppe und muss angepasst werden. Ja, das heißt, ich muss am Anfang, so wie das Best Practice in der Produktentwicklung eigentlich ja sein sollte, eine gute Research machen. So, wer sitzt da eigentlich vor mir als Zielgruppe? Was brauchen die überhaupt von mir, meine Personas vielleicht entwickeln, auf Basis dessen das Programm aufsetzen und dann vor allem aber, wenn ich in die Delivery gehe und so ein Programm durchführe, auch ganz eng dranbleiben, erreichen wir unsere Ziele eigentlich oder nicht. Und vielleicht sprechen wir später auch nochmal zur Messung, aber ich glaube, das ist ein häufiger Fehler, der dann vergessen wird. Ne? Ich habe dann monatelang auf dieses Programm hingeplant, habe das ausgerollt, so, und dann denke ich, bin fertig. Dann fängt die eigentliche Arbeit aber für uns erst an. Ne? Feedback aufnehmen, feintunen und immer besser machen. Das ist das, wie wir wirklich halt dann Alltagsbezug und Verstetigung sicherstellen.
Ja, zur Messung müssen wir gleich auf jeden Fall nochmal sprechen, weil auch da sehe ich in der Praxis total häufig, erfolgreich bedeutet ja nicht nur, ich habe möglichst viele Trainings gegeben oder ich habe eine möglichst hohe Teilnahmequote oder hab eine möglichst hohe Zufriedenheit, also dass Leute einfach sagen, so Mensch, war ein richtig netter Tag hier. Ja, das sind auch alles KPIs, die wir erfassen, aber es ist eben auch nur ein ganz kleines Stück und sagt nicht alleinig was über den Erfolg aus. Ich würde, bevor wir zu diesem Thema Messung kommen, total gerne nochmal auf 2 Themen mit dir eingehen. Und zwar das erste, wir haben es jetzt immer wieder genannt, Peer-Austausch. Ihr bei Junto setzt auch sehr stark auf Peer-Austausch und nicht, dass du sitzt alleine im geschlossenen Kämmerlein und lernst. Warum ist aus deiner Sicht Peer-Austausch gerade für Führungskräfte so derartig wichtig?
Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Wir Menschen sind ja evolutionsbiologisch schon angelegt als soziale Lebewesen. Wir brauchen, wie lernen wir als Menschen? Wir brauchen ein Vorbild, wir ahmen nach, wir tauschen uns irgendwie mit anderen aus, ne, und lernen aus Fehlern. So funktioniert der Mensch irgendwie als Baby Und so funktioniert der Mensch auch später. Und genau das macht sich unser Lernkonzept dann auch zunutze. Das hast du ja immer wieder jetzt schon angesprochen. Kann ich vielleicht später auch nochmal was zu sagen, wie das genau funktioniert. Aber ich glaube, ich finde es ganz befremdlich, manchmal zu hören, dass man denken kann, dass es anders gehen könnte. Oder finde es total lustig, ne? Viele Leute, wenn die hören, dass ein Großteil der skalierbaren Programme bei Junto ja digital stattfinden über einen virtuellen Austausch, ne? Sie denken, okay, wir setzen uns jetzt alle in unser stilles Kämmerlein und klicken so ein paar Videos irgendwie durch und führen vielleicht noch so ein nettes Reflexionsheftchen aus so und dann sind wir fertig. Die wahre Arbeit ist ja der Austausch miteinander, ne? Und ich glaube, wenn man so rum mal drauf guckt, wie der Mensch eigentlich funktioniert, wie auch das menschliche Gehirn angelegt ist, so dass für uns dieser Austausch als Menschen überlebensnotwendig war in der Historie und für uns als Führungskräfte eben heute auch für die Weiterentwicklung, dann wird auch ganz klar, dass das eigentlich das Herzstück von einem modernen Lernen sein muss, ne?
Ich sehe immer mehr, dass Führungskräfte, je höher sie in der Hierarchie im Unternehmen aufsteigen, desto einsamer fühlen sie sich, weil sie sagen, mit wem kann ich eigentlich gerade meine Probleme besprechen? Vielleicht nicht unbedingt, ne, in manchen Unternehmen mit meinen direkten Peers, weil irgendwie möchte ich nicht so offenlegen, was bei mir nicht so gut läuft. Mit meinem Team kann ich mich auch nicht darüber aufregen, was gerade alles schlecht läuft. Die nächste Alternative ist dann, Chef oder Chefin anzusprechen, wo man dann ja auch sagt, kommt auch immer auf die Führungskraft an. Im Zweifel, wenn man eine sehr gute Führungskraft hat, finde ich, sollte immer es auch möglich sein, mit der Führungskraft einfach mal zu sagen, ich brauche gerade keine Lösung, ich möchte einfach, dass du mir einmal zuhörst und ich mein Problem ausspeichern darf. Aber diese Einsamkeit und dieses, mit wem kann ich eigentlich gerade über diese Themen sprechen, ich finde, das gibt nochmal einen so ein Layer on top, warum Peer-Austausch gerade bei Führungskräften extrem wichtig ist, um dann auch zu sehen, ich bin überhaupt nicht alleine mit den Fragestellungen. Ich habe vielleicht die gleichen Fragestellungen, was Führung angeht, in geschütztem Raum mit meinen Peers im Unternehmen und merke, mir passiert eigentlich gar nichts Schlimmes, wenn ich mich denen öffne und denen geht's ganz genauso. Oder häufig, so geht's mir zumindest, stellt man auch fest, okay, Kollegen, Kolleginnen in gleicher Position wie ich, teilweise mit nochmal deutlich mehr Erfahrung in anderen Unternehmen, beißen sich an haargenau den gleichen Themen die Zähne aus wie ich.
Und das kann total befreien, das Gefühl sein. Also dieser Moment von Aufatmen, wenn ich denke, ich bin komplett alleine mit meinen Themen und muss hier gerade das Rad neu erfinden. Wenn ich dann höre von anderen, so die von außen sehe ich da ja auch nur die Happy-Fassade immer, eigentlich genau mit den gleichen, vielleicht auch mentalen Fragestellungen kämpfen, kann unfassbar erleichternd sein und stärkend. Und ich würde vielleicht noch ein strategisches Element sogar dazu setzen und sagen, so, wir müssen uns halt auch nochmal fragen, so wie wollen wir unsere Firmen langfristig eigentlich zum Erfolg führen und welche Art von Teams brauchen wir da? Wollen wir die einzelne Galionsfigur oder den Einzelkämpfer, die Einzelkämpferin, ne? Oder wollen wir eigentlich ein networked Team, sowas gemeinsam die Company nach vorne bringt? Und ich glaube, alles deutet ja darauf hin, dass natürlich vernetzte Teams, also auch vernetzte Führungsteams, wesentlich erfolgreicher sind. Und dann kann aber das Training nicht in Isolation stattfinden, sondern müssen natürlich auch die Entwicklungsprogramme vernetzt gedacht sein.
Ist ein super wertvoller Punkt. Und ich sagte ja, ich möchte nochmal, bevor wir aufs Thema Erfolgsmessungen und Faktoren eingehen, nochmal auf ein weiteres Thema eingehen, und zwar ist es Digitalisierung. Bei Junto arbeitet ihr ja auch viel mit digitalen Angeboten, mit einer Plattform, und die Debatte, wie viel Digitalisierung vertragen eigentlich gute Trainings? Mittlerweile geht die Debatte ja noch weiter, wie viel KI-generierten Content vertragen eigentlich gute Trainings. Dann nehmen wir jetzt mal gerade Führungskräfteentwicklung, wo man ja sagt, es geht stark um Soft Skills, es geht stark um Auftritt, Präsenz, Wirkung. Wie viel Digitalisierung aus deiner Sicht vertragen solche Programme, um pragmatisch abwickelbar zu sein, auch über verschiedene Standorte? Und naja, wo muss aber auch dieses In-Person-Zusammenkommen absolut gegeben sein? Oder muss es das überhaupt?
Hey, ich glaube, die Antwort ist, es braucht beides und beide Formate haben auch ihre Stärken und Schwächen. Also ich würde sehr differenziert drauf gucken, was will ich mit dem Training eigentlich erreichen und für wen? Also welche Zielgruppe habe ich? Und du hast ein paar Faktoren schon angesprochen. Ne? Wenn wir einen internationalen Konzern betreuen, der weltweit 800 Standorte hat, von denen überall aus auch Führungskräfte vielleicht sich untereinander vernetzen und an so einer Maßnahme gemeinsam teilnehmen sollen, dann versteht sich ja von selbst, dass ich die nicht alle jeden Monat einfliegen werde und mit denen spreche, ne? Sondern dann ist irgendwie mein Geld an der falschen Stelle investiert. Wenn wir sowieso irgendwie ein kleines Startup sind mit 50 Leuten, die alle in einem Büro sitzen, wäre es ja irgendwie auch ganz komisch, jetzt artifiziell auf irgendwie ein Microsoft Teams oder Zoom-Training umzuschalten. Also ich glaube, das ist erstmal die erste Frage, die ich mir angucken würde. Wer sind das? Was sind das überhaupt für Leute, die da sitzen und wie distribuiert sind unsere Teams? Das Zweite, was ich aber nochmal fragen will, ist, was ist eigentlich das Ziel von dem Training? Weil ich glaube, am Ende ist es der richtige Methodenmix und ich muss mir halt sehr klar darüber werden, was will ich erreichen. So, was halt offline sehr gut funktioniert, ist natürlich Verbindungen aufbauen, gerade auch langfristig. Was wir super gerne zum Start und oder zum Ende eines Programms machen, um wirklich die Beziehungen der Führungskräfte untereinander zu stärken. Wenn es aber darum geht, beispielsweise, dass ich die Performance steigern will von einer Führungskraft, die ja auch in einem hybriden Arbeitsalltag funktioniert und eben auch digital Feedbackgespräche führen muss, eben auch virtuell mal durch schwierige Situationen in einem Teammeeting navigieren muss, finde ich es irgendwie auch aus der Zeit gegriffen zu sagen, das trainiere ich dann aber irgendwie wieder im Seminarhotel 6 Stunden lang im Breakout-Raum. So viel Zeit hast du in der Realität auch nicht, sondern du bist halt in einem 25-Minuten-Call drin und jetzt muss es funktionieren. Und diese neue Welt der Arbeit versuchen wir eben bei Junto auch zu simulieren.
Wir haben es ja gerade schon angesprochen, das Thema Messung. Wann genau ist eigentlich Führungskräftetraining erfolgreich? Wie gehst du bei sowas vor? Wie kann man eigentlich gut messen? Hat sich das Training gelohnt? Waren wir erfolgreich oder nicht?
Also der heilige Gral der L&D-Welt.
Genau, der ganz einfache, die einfachste Fragestellung, die man glasklar einfach rausmessen kann. Genau über den würde ich jetzt gerne sprechen.
Ich fange mal damit an, weil es uns, glaube ich, zur Antwort führt, was es nicht ist. Also woran kann ich nicht messen, dass das Training erfolgreich ist? Und du hast vorhin schon so ein paar Kennzahlen genannt, nämlich zum Beispiel, ob die Leute alle da gewesen sind, wie meine Teilnahmequote aussah und ob die alle zufrieden waren. Also ob die mein Happy Sheet ausgefüllt haben und da angekreuzt haben, das hat mir heute gut gefallen. Und vielleicht auch nochmal anknüpfend an die Frage, die wir zuvor diskutiert haben, nämlich digitales versus Präsenztraining. Das ist, glaube ich, auch ein ganz krasser Bias, den viele haben pro Präsenztraining. Wenn ich nämlich Teilnahmequote messe und wenn ich Zufriedenheit messe, gewinnt immer Präsenz. Stell dir das doch mal vor, du bist da als Führungskraft so, hast 3 Tage Seminarhotel irgendwo cool an der Alster so und darfst da mit deinen anderen Führungskräftekollegen und Kolleginnen abhängen. Teilnahmequote 100%, da haben wir alle Bock drauf, können wir ja auch gar nicht anders. Und Zufriedenheit, naja, da haben wir abends noch ein Bierchen an der Bar getrunken, so, war doch geil. Und wenn man jetzt so ein bisschen lustig drüber redet, merkt man eigentlich auch so, okay, das machen wir irgendwie alle und da gibt's auch eine Daseinsberechtigung für, aber vielleicht können wir das irgendwie im Rahmen der Weihnachtsfeier nochmal integrieren oder so. Und wenn wir jetzt wirklich, ich sag's mal so hart, Performance treiben wollen und unsere Organisation leistungsfähiger machen wollen, dann müssen wir halt über diese KPIs hinaus eher in Richtung Business gucken. Ne, uns halt mal fragen so, wo soll die Firma eigentlich hin? Also wenn wir sagen zum Beispiel, ich will Zukunftsfähigkeit und Transformationssicherheit für meine Firma, was viele unserer Klienten halt im Mittelstand und in der Konzernwelt umtreibt. Die merken so, die Herausforderungen, unter denen die Führungskräfte stehen, so werden immer, immer schneller sich drehen. Dann muss ich mir mal angucken, so, wo steht mein Business eigentlich heute? Und anschauen, was will ich eigentlich erreicht haben, wenn ich in 3 oder 4 Monaten mit so einem Programm durch bin? Was soll sich wirklich verändert haben? Und wenn ich frage, was soll sich verändert haben, dann kann ich auch mal rückwärts gehen von, okay, das ist vielleicht das, wo wir das Business hin entwickeln wollen. Also zum Beispiel das Level an KI-Transformation, was wir irgendwie schon geschafft haben. Und kann dann mal rückwärts rechnen auf, okay, was sind eigentlich die Skills, die ich dafür brauche, auf welchen Leveln? Ne? Also welche Führungskräfte müssen eigentlich welche Fähigkeiten haben, um das Business dahin zu treiben? Und dann einen Schritt zurückgehen, okay, was ist denn jetzt eigentlich der richtige Inhalt, die passgenaue Methodik, die ich brauche, den richtigen Referenten, Referentin, die sich da auskennt, um ein Programm zusammenzugießen, was dann auch meine Leute von A bis Z führt. Und ich finde, dann ergibt sich diese Messungsfrage eigentlich auch quasi von selbst. Am Ende in der Praxis ist es natürlich oft ein bisschen schwieriger. Aber im Prinzip, was wir halt machen und ich auch jedem empfehlen würde, der damit anfangen will, ist, dann kann ich vorher doch auch einfach mal gucken, so, was ist denn das Level an Skills, was wir gerade haben? Also es kann ja eine Selbstreflexion sein. Es kann ganz einfach auch ein Feedback mal vom Vorgesetzten, der Vorgesetzten sein. Das kann im besten Fall vielleicht auch ein 360-Grad sein, was ich gemacht habe. Es können Daten aus der Mitarbeitendenbefragung sein oder aus dem Performance-Management. Und dann später mal zu gucken, für die 3, 4, 5 Skills, die ich mir jetzt vorgenommen habe, wie haben sich die Leute entwickelt? Ne? Und ob da jetzt einer, mal so ganz pauschal gesagt, angekreuzt hat, dass ihm das Training jetzt heute eine 9 von 10 gefallen hat oder eine 6 von 10, ist mir verhältnismäßig egal, wenn der oder diejenige am Ende jetzt aber die Veränderungsfähigkeit aufgebaut hat, die ich halt brauche, um das Business zu sichern. Ne? Und die Krux oder das Sternchen daran ist natürlich so, wenn das Training super langweilig ist, und ich glaube, daran scheitern auch ganz viele digitale Formate. Vielleicht sollten wir darüber auch nochmal sprechen, warum es dieses Stigma überhaupt gibt, ne? Wenn die Leute vom Bildschirm fast einschlafen, dann kriege ich natürlich auch die Verhaltensänderungen nicht hin. Aber it's a means to an end und nicht andersrum.
Ich finde dieses Thema, was du mit aufbringst, so, so, so wichtig, sich zu sagen, wieder welche Verhaltensveränderung möchte ich mit diesem Training erreichen? Was ist der richtige Methodenmix? Und dann am Ende zu sagen, wie messe ich denn jetzt diese Verhaltensveränderung? Sind das Skills? Sind es Mitarbeiterzufriedenheitswerte? Und No-Show-Rate, Zufriedenheit, ja, die sind auch irgendwo wichtig, die sollte man sich angucken, aber das sind nicht die beiden KPIs, die ein Training erfolgreich oder unerfolgreich machen. Ich fand den Punkt spannend. Lass uns da auch noch mal kurz reingehen. Ich muss immer noch lachen mit dem Bias für die In-Persona-Trainings übrigens. Abends ein Bierchen getrunken, war super. Ja, stimmt, so eine Teilnahmequote ist auch hoch. Woher kommt dieses Stigma, dass digitale Trainings weniger bringen?
Also in meinem Erleben, glaube ich, kommt das aus der Corona-Zeit noch, und ich nehme es auch keinem übel, der das Stigma hat, weil lass uns nochmal zurückdenken, wie überfordert wir alle damals waren von dieser neuen Welt, vor der wir auf einmal standen. Und wir alle in der L&D-Welt haben versucht, halt schnell Lösungen zusammen zu zimmern, die irgendwie den Laden am Laufen halten, und das war ja auch wichtig und richtig damals. Und natürlich sind da auch ganz viele Formate ausprobiert worden, die halt super langweilig waren und am Ende nicht funktioniert haben. So, es ist ein ganz normaler Weg des Entwicklungsprozesses. Ich glaube aber, da haben ganz viele aufgehört. Nun haben gesagt, so, okay, ja, digital kennen wir schon, haben wir schon probiert, hat bei uns nicht funktioniert. Was haben sie gemacht? Irgendwie 3 Stunden so ein Teams-Meeting eingestellt, wo irgendeine oder einer, ne, so einen kleinen Frontalvortrag wie in der Uni gehalten hat, und die Leute sind halt weggepennt. So machst du kein digitales Training. So machst du übrigens auch kein Offline-Training. Finde ich interessant, dass, ne, diese Unterscheidung stattfindet. Und es ist halt super wichtig, also wie wir bei Jluntun Training konzipieren, ist, glaube ich, viel näher an einer Live-Fernsehproduktion dran von einer Quizshow, als es dran ist an einem Theorievortrag an der Uni. Ja, wir überlegen uns halt minutiös genau, wie können wir die Aufmerksamkeit von den Leuten halten? Wie können wir kurze, schnelle Übungen einbauen, die das Thema greifbar machen und die den Leuten ermöglichen, die Sachen gleich auszuprobieren? Weil das ist die eine Sache, die halt unverzeihlich ist digital. Sobald das Ding langweilig ist, säuft dein ganzes Training ab. Und ich glaube, du hast halt einen kleinen Vorschuss offline, der mehr Fehler verzeiht. Aber wenn du eine 90 oder 120 Minuten Session digital designt, die wirklich einen Mehrwert bringen soll, so, dann müssen alle 5 Minuten sitzen. Also ich würde sagen, es ist schwieriger, ja, auf jeden Fall so, aber ist es weniger mächtig? Auf gar keinen Fall. Du brauchst halt einfach nur Erfahrung mit dem Format und musst wissen, wie du es angehst.
Ja, richtig gut. Und ich finde gerade im digitalen Setup so das Thema Aufmerksamkeit, Spanne und Read the Room ist natürlich viel schwieriger für Trainer und Trainerinnen zu sehen. Also wenn ich da das Training langweilig finde und vor meinem Screen sitze, im Zweifel mache ich dann halt die Kamera aus und mache irgendwie parallel Mails.
Ja. Ich will aber auch nochmal die Medaille auf die andere Seite lenken und nochmal fragen, so, was sind eigentlich die Vorteile, die so ein digitales Format mitbringt? Weil ich glaube, das bedenkt man manchmal gar nicht so auf den ersten Schritt, ne? Und ich habe ja gesagt, dass viel in unserer Erfahrung einfach auch davon lebt, dass du halt Top-Leute drin hast, die selber die Sachen schon erlebt haben. Muss halt auch überlegen, willst du jetzt den Siemens Indien CFO für einen Tag lang bei dir irgendwie nach Hamburg einfliegen? So kannst du machen, kostet dich wahrscheinlich 30.000 Euro der eine Tag, oder nimmst du den halt in ein Online-Modul mit rein, so wo der sich mit den Leuten vernetzen kannst? Willst du halt Leute aus deiner gesamten Region in dem Training haben oder willst du es dann lieber lokal vor Ort machen? So willst du die Leute vielleicht mal für 20 Minuten eine schnelle Übung in den Breakout schicken, so wo du im Seminar irgendwie eine ganze Stunde verwenden musst, bis alle den Weg den Flur lang enttippelt sind und wieder zurück. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine spannende Fragestellung, zu überlegen, okay, die digitalen Möglichkeiten, die wir haben, Whiteboard sofort verfügbar, Breakout irgendwie gleich da, ich kann Leute aus aller Welt auf einen Screen zusammenbringen, so nutzen wir die Stärken eigentlich schon oder bauen wir einen billigen Abklatsch von dem, was wir halt offline kennen.
Super wichtiger Punkt und ein weiteres Takeaway: hinterfragt wirklich den Methodenmix. Ja, gute Führungskräftetrainings dürfen auch digital sein. Es kommt immer darauf an, was ihr erreichen möchtet, wie genau ist das Ganze gestaltet. Und ein In-Persona-Training irgendwo vor Ort bedeutet nicht zwingend, dass das ein super erfolgreiches Training wird im Vergleich zu online. Da du ja auch viele, ich sag mal, Konzepte für Führungskräftetrainings vor dir hast, mitentwickelst, unterschiedliche Branchen und im Reifegrad an Unternehmen siehst, wollte ich auch gerne nochmal mehr aufs Was mit dir eingehen. Und zwar, was lehren wir eigentlich in diesen Trainings? Was sind so die aktuellen Top-Herausforderungen eigentlich, wo du sagst, die stehen bei Führungskräften ganz oben und das trainiert ihr immer und immer wieder?
Jetzt gebe ich dir meine kontroverse Meinung und sage, es ist nicht KI. Ich sage dir auch, warum, weil die meisten CEOs, die bei uns anklopfen, die sagen uns halt so, hey, lass mal KI-Training machen, lass eine KI-Transformation machen, ich will meine Führungskräfte für KI ausstatten. So, und dann fragen wir mal zurück und fragen so, hey, was willst du denn eigentlich erreichen? So, was sind dir eigentlich wichtig? Was müssen die Leute wirklich können, dass ihr die KI-Transformation schafft? Und was sagen die dann? Ja, die müssen veränderungsfähig sein. So, wir brauchen viel mehr Flexibilität jetzt. Die müssen irgendwie resilienter sein. So, die müssen halt gute Beziehungen jetzt aufbauen können. Wir brauchen richtig starke Kommunikation, so Facilitation Skills. Wir müssen immer unternehmerischer denken. So, und am Ende ist es nicht die künstliche Intelligenz, die lernen sollen, sondern es ist eigentlich eine menschliche Intelligenz, ne? Also diese ganzen Soft Skills in Anführungszeichen, die eigentlich die wahren menschlichen Skills sind, die werden immer wichtiger. Und ich glaube, die Frage des Wies verändert sich natürlich. Also KI hat seine Daseinsberechtigung und seinen unbedingten Platz in jedem modernen Führungskräftetraining. Am Ende bin ich ja Führungskraft nicht nur von einem menschlichen Team, sondern auch von meinem KI-Team, wenn du so willst, oder meinem digitalen Team und meinen Helferlein so. Aber die Fähigkeiten, die ich dafür brauche, sind zutiefst menschlich. Und ich glaube, das ist das, was gerade am meisten unterschätzt wird da draußen. Es geht nicht darum, diese digitalen Fähigkeiten zu vermitteln, sondern es geht darum, eine Adaptionsfähigkeit zu vermitteln. Was ist eigentlich meine Rolle als Führungskraft noch? Ne? Wer bin ich eigentlich als Mensch? Wo werde ich noch gebraucht? Und die Skills, die lerne ich nur mit anderen zusammen.
Richtig erfrischend, dass du es nochmal betonst, weil dieses Thema, wir brauchen KI-Upskilling, hört man an allen Ecken und Enden und in Teilen, stimmt das natürlich auch, dass wir Menschen für KI fit machen müssen, aber das bedeutet eben nicht nur das Thema, wie bauen wir jetzt Agenten und wie genau können wir jetzt eigentlich besser prompten, sondern was bringt eigentlich dieser technologische Wandel mit sich? Und das sind Themen, ne, du hast jetzt gerade welche genannt, Resilienz, Flexibilität, Agilität, Empathie. Jetzt hätte ich noch eine daran anknüpfende Frage. Wir hören ja immer wieder die neue Arbeitswelt und alles ist so unfassbar anders und die Anforderungen an die Führungskräfte, die werden immer komplexer. Findest du, dass so die Anforderungen jetzt durch KI sich nochmal so ganz stark verändert haben oder sind die Themen, die wir gerade genannt haben, auch vor 5 Jahren schon relevant gewesen, um eine gute Führungskraft zu sein?
Ich glaube, ganz ehrlich, die Basics verändern sich nicht. Das ist jetzt keine Hype-Meinung so, aber das ist halt einfach die Realität. Ich zitiere meinen Lieblings-Aristoteles, der auch schon von der Jugend von heute zu schimpfen wusste, ja, vor vielen tausend Jahren. Und denke mir manchmal, das ist so ein bisschen auch neuer Wein in alten Schläuchen so. Also was verändert sich jetzt konkret, wenn ich irgendwie Gen Z führen will, ne? Oder wenn ich irgendwie Purpose als Führungskraft auf einmal Relevanz gewinnt oder eben AI jetzt so. Naja, wie muss meine Führung sich verändern? Es geht immer noch um Menschen am Ende. Das bleibt genau gleich. Und wie muss sich mein Führungskräftetraining verändern? Naja, noch weniger frontal. Aber ganz ehrlich, darauf hatten die alten Hasen auch schon keine Lust. Ne? So, die Inhalte selbst sind ja überall theoretisch verfügbar, wie wir vorhin gesprochen haben. So, jeder kann sich einen Udemy-Kurs für 10 Euro holen und da irgendwie AI Agent Building reinziehen. So, dafür, dass es 10.000 Führungskurse auf Udemy gibt, haben wir aber trotzdem immer noch nicht das Level vielleicht an Führungskräfte Reifegrad erreicht, was wir eigentlich bräuchten. Ne? Also das, worum es eigentlich geht, nämlich diese menschliche Komponente aus meiner Sicht, ne? Werkzeuge dafür zu lernen, wie wir halt gemeinsam irgendwie sinnstiftend zusammenkommen können und nicht nur den Leuten sagen, wie sie von A nach Z kommen, sondern sie halt dahin begleiten, so aus meiner Sicht ist unverändert.
Du siehst, ich muss gerade schmunzeln. Wo genau kann man denn jetzt KI ansetzen?
Ganz so einfach wie zu sagen, KI bleibt alles unverändert, ist es natürlich auch nicht. Und ich will deine Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auch nicht zu Hause quasi ohne mal so ein ganz konkretes Anwendungsbeispiel lassen. Und ich glaube, gerade bei dem Thema Messbarkeit, wenn wir die Brücke vielleicht nochmal schlagen wollen, zu wie kann ich dann am Ende auch merken, ob sich wirklich was verändert hat, da spielt halt KI eine ganz große Rolle. Also ich kann dir ein Beispiel bei uns nennen aus dem praktischen Führungskräfte-Training und nehme mal das Feedback-Beispiel, weil wir das alle kennen, wo ich im klassischen Feedback-Training ja vielleicht in einem Rollenspiel irgendwie miteinander bin, ne, mir irgendwie Feedback zueinander gebe. Das ist eine wunderschöne Art und Weise, wie ich über KI-basiertes Feedback-Training tatsächlich eine neutrale Instanz mal bekomme, die mir eine Rückmeldung dazu gibt, was ich eigentlich als Führungskraft den ganzen Tag mache. Also wir bauen das in die Trainings tatsächlich mittlerweile ein. Statt Breakout-Raum mit einer echten Person kommst du auch mal in manchen Anwendungsfällen in einen Breakout-Raum mit einer KI und gibst der Feedback und du wirst jetzt grinsen wahrscheinlich, aber das Feedback, was die zurückspielen, wenn wir das vergleichen mit, was kann dir ein menschlicher Sparringspartner zurückgeben, so, ist halt viel objektiver. Ne? Der hat ja ganz genau aufgeschrieben, sich quasi die KI, was hast du jetzt eigentlich Wort für Wort gesagt und kann dir auch schonungslos, ehrlich, ohne Rücksicht auf Verluste zurückspielen, so hey, das sind die Sachen, die du vielleicht hättest anders machen können. Und ich glaube, so wird am Ende auch ein Schuh draus, weil das kann ich halt auch in einem Zeitreihenverlauf messen. Und ich bin mir sicher, dass wir in einigen Jahren an dem Punkt sein werden, wo das, was heute irgendwie noch ein 360-Grad-Feedback oder schriftliches Assessment ist, tatsächlich durch eine Maschine durchgeführt bin, wo ich einfach in einer Konversation mit einer KI spreche, so mal ein paar Übungen mache, die darüber genau versteht, wo meine Stärken und Schwächen liegen und mir dann ermöglicht, später im Trainingsverlauf auch nachzuweisen, so hey, Marius, als du das letzte Feedbackgespräch gemacht hast, so hat das so funktioniert und jetzt drei Übungsmonate später sieht es so aus. Und ich glaube, da wird am Ende ein Schuh draus, so wenn wir wirklich aus der Messung halt rauskommen, aus hat dir das Ganze Spaß gemacht, hinzu, wie ist denn jetzt eigentlich deine Performance wirklich in einem Gespräch, wo deine Führung im Alltag stattfindet.
Vielen, vielen Dank fürs Teilen von den Beispielen. Ich finde es einfach wahnsinnig spannend und könnte noch echt lange mit dir weitersprechen. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage, bevor wir zum Ende der Folge kommen. Wie du dir wahrscheinlich denken kannst, die einfachste Frage, die jetzt in dem Podcast gekommen ist. Man hört heutzutage ganz viel immer zum Thema Haltung. Führung fängt bei Haltung an und ganz viel von deiner Haltung bestimmt auch, ob du eine gute Führungskraft sein kannst oder nicht. Was ich mich aber frage, ist diese gute alte sogenannte Haltung zum Thema Führung. Kann man die Leuten eigentlich beibringen oder ist man damit geboren oder wie ist da dein Blick drauf?
Ja, vielleicht sind wir wieder am Ende, wie am Anfang beim Leistungssport. Ich bin ja selber Leichtathlet gewesen und mit meinen Anlagen ist es mir nicht vergönnt gewesen, Profi zu werden. Deshalb sitzen wir hier und sprechen jetzt miteinander, was übrigens sehr schön ist. Das ist nichts Schlechtes. Ja. Hätte ich der nächste Eliud Kipchoge werden können, wenn ich eine bessere Haltung gehabt hätte? Also es ist einfach eine Frage des Mindsets. Wahrscheinlich nicht. Ne? Also so Haltung ist irgendwie super wichtig. Am Ende ist sie nicht alles. Und so ist es, glaube ich, auch mit der Entwicklung der Haltung selbst so. Kann ich meine Haltung komplett verändern? Wahrscheinlich nicht. Lohnt sich's trotzdem, an meiner Haltung aktiv zu arbeiten? Ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch der Teil, wo das soziale und das erfahrungsbasierte Lernen ins Spiel kommt. Weil meine Haltung verändert sich nicht, indem mir jemand einen Frontalvortrag zum Thema Growth Mindset gibt oder mir nochmal die 10 Vorteile von einem dynamischen Selbstbild vorträgt, so, sondern eine Haltungsänderung passiert, indem ich in einem Erfahrungsraum bin, wo ich mal in einem sicheren Rahmen was ausprobieren kann, gemeinsam mit anderen mich darüber austausche, wie es funktioniert hat, selber halt merke, so wie sich meine Führungshaltung im Alltag verändert und dann Schritt für Schritt über Monate hinweg und gut begleitet von einem Coach oder einem Trainingsprogramm tatsächlich auch ein Wechsel stattfindet. Also Haltung auf Knopfdruck nein, und verändern kannst und musst du sie trotzdem.
Vielen Dank, und könnte ich tatsächlich nicht mehr zustimmen und würde noch ein Thema ergänzen, vielleicht auch für gerade junge Führungskräfte, die sich das anhören. Seid euch zum Thema Haltung, eurer Kernprinzipien, eures North Stars oder Non-Negotiables, wie man es gerade sagt, bewusst. Ja, auch diese lassen sich in gewisser Weise ändern, oder man sieht dann mit Mitte 30 ein Thema anders, als man es mit Mitte 20 gesehen hat. So, da ist eine gewisse Flexibilität. Aber ich finde, es fängt beim Thema Haltung schon darauf an, einmal zu reflektieren und zu sagen, was ist mir eigentlich wichtig? Welche Haltung bringe ich zu dem Thema mit? Und ja, das geht nicht auf Knopfdruck, und das muss über die Zeit auch entwickelt werden und darf auch entwickelt werden.
Wie hat sich deine Haltung verändert?
Boah, ich überlege mal, meine Haltung zum Thema Führung hat sich total verändert. Ich dachte, als ich recht jung mit 26, 27 in die erste Führungsrolle gekommen bin, ich dachte immer, ich muss alles wissen und ich muss allen Personen irgendwie total im Wissensvorsprung sein, sonst haben die mir ja nichts als Führungskraft, haben die von mir nichts als Führungskraft. Das würde ich jetzt, oder sehe ich jetzt, total anders. Wenn ich jetzt gerade ein Team baue, dann sage ich wirklich, in jedem einzelnen Bereich möchte ich, dass die Person, die den Bereich betreut, auf dem Thema viel besser ist als ich. Plus bin auch viel, viel mehr darauf bedacht, ein komplementäres Skillset zu bauen bei mir im Team, im Leadership-Team. Und das hat definitiv an Haltung gegenüber diesen unterschiedlichen Werdegängen, unterschiedlichen Stärken, das entsprechend zu nutzen. Und nicht überall die Besserwisserin sein zu müssen, sondern zu sagen, ich will bewusst jemanden, der fachlich mir in diesem Thema voraus ist. Das hat sich so über die letzten 10 Jahre bei mir sowas von geändert. Und bei dir?
Wow. Ist das Thema Führung nicht ein super cooles, dass wir dafür bezahlt werden, diese menschliche Entwicklung durchmachen zu dürfen und irgendwie als Mensch auch zu reifen, uns zu hinterfragen? Wahnsinn, oder?
Voll.
Ich glaube, bei mir ist es ganz ähnlich. Ja, bei mir ist es ganz ähnlich. Ich bin ja mit Perfektionismus groß geworden. So, Thema Leistungssport ist natürlich eins. So, der verliert, ist irgendwie nichts wert. So, ganz starke Identifikation immer mit auch Wettbewerbsfähigkeit gewesen. Bin durchaus auch in einem leistungsorientierten Elternhaus groß geworden. So, dann Unternehmer geworden, so, wo es auch immer um Zahlen, Daten, Fakten und Vorankommen geht. Und ich glaube, für mich die Erkenntnis der letzten Jahre und ganz ehrlich gesprochen ein kontinuierlicher Reifeprozess ist, da auch mal gut genug sein zu lassen und so die Ruhe in mir zu finden, ohne irgendwie das Feuer zu verlieren. Aber mit der Ruhe dann auf einmal auch zu sehen, so was, wie das in meinem Team ausstrahlt, ne? Und wie viel mehr Führungskraft ich entwickeln kann, wenn ich so in meiner Mitte bin, versus getrieben von einem kurzfristigen Erfolg zum nächsten.
Ja, vielen Dank fürs Teilen. Und ja, Haltung macht was mit einem. Und wie ihr seht, Haltung auf Themen kann sich verändern, kann sich stark verändern. Macht was mit uns als Person, wie wir jetzt gerade reflektiert haben. Und wahrscheinlich ist unser Umfeld uns auch einfach total dankbar dafür in unseren heutigen Rollen, dass wir diese Haltung zu dem Thema verändert haben. Lieber Marius, mir hat es total viel Spaß gemacht, heute mit dir hier zu sprechen. Und vielen, vielen Dank von meiner Seite, dass du heute zu Gast bei uns im Podcast gewesen bist.
Vielen Dank, Annika. Bis zum nächsten Mal.
Liebe Anjali, wie hat's dir gefallen?
Ich fand's richtig gut, und ich frage mich immer, wenn ich diese Full-Circle-Moments habe bei uns im Podcast. Also wenn jemand, ein Experte oder eine Expertin, auch was erzählt, was wir ganz oft sagen, freue ich mich immer total und habe dann so einen ganz selbstkritischen Moment, wo ich denke, laden wir uns vielleicht einfach nur Leute aus unserer Bubble ein. Aber ich glaube, wir haben einfach recht. Weil was ich natürlich super gut fand, war wieder der Hinweis, dass Coaching, Trainings, Weiterentwicklung eben nicht eine Korrekturmaßnahme sein müssen sollen.
Ich finde so dieses Thema mit, es hat sich einmal jemand oft genug beschwert und jetzt musst du ins Coaching und jetzt musst du ins Training. Lass uns kurz alle überlegen, macht das Sinn? Und wie genau belege ich damit eigentlich das Thema Training? So, und dann erzähle ich am besten noch parallel, wir wollen eine positive Lernkultur,
genau,
und eine lernende Organisation sein. Ihr merkt den Bruch.
Ihr merkt den Bruch. Das hat mir gefallen und was ich eben auch mal ganz gut fand, und ich weiß, wir haben ja auch noch ein paar Folgen zu dem gegenteiligen Thema, weil wir wollen euch ja eine ausgewogene Übersicht geben, aber dass es eben mal nicht dieses KI-Hype-Thema ist. Ne? Also, dass nicht alle Sachen gelöst werden über KI, dass du nicht auf einmal deine Agents als neue Mitarbeitenden bezeichnest. Da war ich jetzt wirklich mal froh, dass hier jemand nochmal, was ist das Tool und was ist die Motivation, definiert hat, dass KI eben unterstützt und nicht es macht, weil ich habe es ja jetzt schon in ein paar Folgen gesagt, so diese blinde Folge, ja, ChatGPT macht alles, Leute, lasst den mal ein ABC aufmalen für euch. Und dann reden wir nochmal darüber, wie viel Arbeit dir diese Sachen im Moment wirklich schon abnehmen. Ja, aber ich fand's cool.
Eine andere Sache, die ich noch schön fand, war Marius' Antwort zum Thema, hinterfrag doch mal den Methodenmix. Weil ja, ich selber bin auch eher gut abzuholen über In-Person-Trainings. Aber warum eigentlich? Weil ich das Momentum habe, weil ich das Zusammengehörigkeitsgefühl habe. Und dieses Thema mit natürlich 100%ige Weiterempfehlung, wenn wir da halt irgendwie mal ins Ressort düsen gemeinsam und abends noch alle an der Bar versacken, war ein mega gutes Training, aber welche Inhalte haben wir eigentlich mitgenommen? Wenn ich an meine Beraterzeit denke und an die Training Week, die wir hatten, jährlich, ich kann mir ein Training, wo ich wirklich sage, boah, das habe ich mir gemerkt, das ist mir positiv in Erinnerung geblieben. Ansonsten sind mir halt echt die Partys, dass die Leute aus anderen Offices treffen und irgendwo an einem coolen Ort, wie das eine Mal was in Amsterdam sein und einfach eine richtig coole Woche haben, fernab vom Projekt- und Kundengeschäft, aber wenig der Content und der Inhalt.
Bei dir, vielen Dank für dieses spannende Interview. Wir freuen uns über Feedback, Lob und Kritik. Wenn ihr uns hört, lasst uns ein Like da, abonniert die Glocke bei Spotify, gebt uns einen Kommentar. Wir haben jetzt gelernt, das ist wichtig. Also deswegen freuen wir uns darüber auch und eine schöne Woche und Happy HR.
Happy HR. Tschüss.